Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Charivari präsentiert. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Folge und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für euer Feedback. Ich freue mich wirklich immer sehr, wenn ihr mir schreibt, was euch der Podcast gegeben hat, was er euch bedeutet. Und ich freue mich auch immer sehr, eure Bewertungen und Kommentare zu lesen, sei es bei Apple Podcast oder bei Spotify. Ja, in der heutigen Ausgabe habe ich mit Nicole Rinder gesprochen von der AETAS Kinderstiftung. Und Nicole hat das erlebt, was, glaube ich, für alle Eltern ja die Horrorvorstellung schlechthin ist. Nicole war hochschwanger, als sie erfahren hat, dass ihr Sohn nicht überlebensfähig ist. Sie hat ihn auf die Welt gebracht und nach einigen Tagen ist ihr Sohn dann gestorben. Und Nicole hat erlebt, wie tröstend und auch heilsam es ist, dass sie genügend Zeit für den Abschied hatte. Sie durfte ihren Sohn nach Hause holen, sie durfte ihn umziehen, sie durfte den Sarg gestalten. Und für sie war klar, ich möchte anderen Menschen auch diese Erfahrung ermöglichen. Und deswegen hat sie sich ausbilden lassen zur Trauerpädagogin und hat beim Bestattungsinstitut AETAS zu arbeiten begonnen. Mittlerweile gibt es die AETAS Kinderstiftung und in der werden Kinder und Jugendliche betreut, die nach hochbelastenden Lebensereignissen aufgefangen werden. Also wenn zum Beispiel ein Elternteil durch Suizid oder durch einen Unfall plötzlich verstirbt. Nicole hat mittlerweile auch ein paar Bücher über den Trauerprozess geschrieben und es war so ein ehrliches Gespräch, so ein offenes Gespräch und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Gut. Hallo Nicole, ich freue mich, dass du heute da bist.
Hallo Susanne.
Nicole, du hast mit dem Trauerprozess schon sehr viel Erfahrung gemacht und ja, ist mittlerweile ja auch dein Beruf, andere Menschen bei der Trauerarbeit zu begleiten. Nimm uns vielleicht mal mit, wie die Trauer in deinem Leben ja stattgefunden hat, denn du hast ja was erlebt, was, glaube ich, für alle, die Kinder haben, so ziemlich das Schlimmste ist, was man sich nur vorstellen kann.
Ja, richtig, genau. Mein Sohn ist gestorben 4 Tage nach der Geburt und ich habe damals, also bis zu dem Zeitpunkt mit dem Tod jetzt nicht, also jeder hat natürlich mit dem Tod was zu tun, aber das war natürlich schon sehr einschneidend in meinem Leben. Und ich habe damals andere Mütter kennengelernt, die Ähnliches erfahren haben. Und ich hatte irgendwie das große Glück, dass ich von Menschen damals begleitet wurde, dass ich meinen Sohn, als er gestorben ist, einen Tag zu Hause behalten habe, ihn selber angezogen habe, mit meinen Nichten und Neffen den Sarg gestaltet habe. Und dann habe ich so von anderen Eltern erfahren und gerade auch von Müttern, dass die diese Möglichkeit nicht hatten. Mhm. Und da ist wirklich in mir so dieser Wunsch entstanden, das darf eigentlich nicht sein. Also ich möchte nie wieder irgendwie Eltern hören oder eine Mutter hören, der nicht angeboten wurde, dass sie ihr totes Kind nochmal sehen darf. Mhm. Oder dass sie einfach bis zuletzt auch Eltern bleiben dürfen und es selber anziehen dürfen und einbetten können. Auch wenn man sich das vorher überhaupt nicht vorstellen kann. Ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Aber in dem Moment merkt man einfach, das ist immer noch dein Kind.
Ja.
Und ich hatte damals den Herrn Rauch kennengelernt, der AETAS gegründet hat. Und der hatte mich eben gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Eltern zu begleiten.
Mhm.
Und war am Anfang so ein bisschen die Angst, will ich das wirklich, so jeden Tag mit dem Tod konfrontiert zu sein? Und ab aber dann wirklich auch gemerkt, nee, das ist es. Also wirklich den Menschen ein Stück weit die Angst auch zu nehmen vor dem Tod. Und so kam das, dass ich angefangen habe, nur Eltern zu begleiten am Anfang. Und auch wirklich so dieses Konzept, sich verabschieden zu können, das Kind nochmal zu sehen, den Sarg zu gestalten, Dinge mitzugeben. Und dann kam irgendwann wirklich so, warum eigentlich nur für Eltern?
Hm.
Also das brauchen auch die anderen Menschen. Also auch wenn der Ehemann stirbt oder wenn der Opa stirbt. Und somit haben wir wirklich ein Konzept entwickelt, wo wir Menschen die Möglichkeit geben, dass sie einfach nochmal Abschied nehmen können. Also wenn wir von Abschied nehmen sprechen, dann reden wir wirklich davon, den Toten nochmal zu sehen. Und dann war es wirklich so, dass wir gemerkt haben, wie unglaublich wertvoll das ist für die Menschen, also für den ganzen Trauerprozess, diese Dinge zwischen Tod und Beisetzung, das machen zu können, ist einfach wirklich unglaublich wichtig für alles Weitere.
Für die Verarbeitung auch.
Absolut für die Verarbeitung. Also die Rückmeldung, die wir immer kriegen von den Menschen ist, dass sie nichts versäumt haben und dass sie nichts verpasst haben. Also sondern, dass sie wirklich diese Schritte auch gehen konnten, so hart sich das immer anhört. Aber wir merken wirklich, es ist einfach auch heilsam.
Ja. Was hast du denn davor gemacht? Also was hast du ursprünglich für einen Job gelernt?
Gelernt habe ich Zahnarzthelferin und dann habe ich als Arzthelferin bei einem Frauenarzt gearbeitet und habe damals natürlich auch schon immer wieder mitbekommen, dass Totgeburten passieren, dass Kinder kurz nach der Geburt sterben und war für mich immer auch natürlich wie für jeden einfach wirklich schrecklich. Aber es war jetzt nie so, dass das ein Thema war, wo ich gesagt habe, in die Richtung möchte ich gehen. Das ist wirklich erst nach dem Tod von meinem Sohn passiert.
Jetzt haben wir in Deutschland ja generell ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zum Tod. Also ich hatte vor kurzem auch eine Frau da, die auch ihren Sohn verloren hatte. Der ist plötzlich gestorben mit, ich glaube, 12. Und es fehlt ja so ein bisschen die Trauerkultur in Deutschland. Also man merkt das ja auch so in der Gesellschaft, es wird oftmals totgeschwiegen oder wenn ein Angehöriger stirbt, dann ist es eher nicht so, dass andere mal nachfragen, sondern eher Scheu davor haben und das Gefühl haben, ich will da nichts aufreißen, ich bin unsicher, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn ein Mensch trauert. Aber jetzt gehört der Tod ja nun einfach mal zum Leben dazu, das ist so, auch wenn es immer so platt klingt, aber das ist de facto so, wir werden alle irgendwann sterben. Weil was du erzählst, als dein Kind gestorben ist, hattest du ja die Möglichkeit, dich zu verabschieden, den Sarg zu gestalten. Wurde dir das angeboten oder hast du von dir aus gesagt, hey, ich möchte bitte nochmal mein Kind sehen, ich möchte bitte nochmal das mit nach Hause nehmen? Wie war das damals?
Nee, das wurde mir angeboten.
Ach, tatsächlich?
Genau. Also wir haben 4 Wochen vor dem Entbindungstermin erfahren, dass unser Sohn sterben wird. Und haben damals eben schon Kontakt aufgenommen. Also ich hatte eine gute Hebamme, sehr gute Hebamme aus dem Geburtshaus und die eben auch gesagt haben, dass man dann die Möglichkeit hat, dass er nicht gleich abgeholt werden muss, dass man den Sarg gestalten kann. Und im ersten Moment, also ich weiß noch genau, wie wir aus dem Gespräch rausgegangen sind und ich wirklich zu meinem Partner damals gesagt habe, überhaupt nicht, also never. Also wenn der tot ist, dann soll der sofort geholt werden und ich kann den nicht selber anziehen und wie kann man den Sarg überhaupt gestalten? Und in dem Moment, wo es dann da war, dann war das wirklich so der Impuls, dann war es so ganz normal. Also dann war auch wirklich so dieses Gefühl, ich will ihn noch gar nicht hergeben. Und jetzt habe ich auch noch die Möglichkeit, diesen Sarg zu gestalten. Und meine Neffen und Nichten waren damals 5 und 3, die eben gleich gesagt haben, ob sie mitmalen dürfen. Und da war auch zuerst so, oh Gott, darf man da Kinder überhaupt mitnehmen und sollen das Kinder machen? Und dann war wirklich so, ja, warum nicht? Und da habe ich dann wirklich selber gemerkt, wie gut das einfach auch tut. Aber bis zu dem Zeitpunkt selber hätte ich mir das nie vorstellen können, das zu machen.
Ja, das heißt, also du hast selber ja auch erfahren, wie heilsam das sein kann, wenn man eben das nicht verdrängt und sagt, nee, bitte nehmt sofort das Kind weg und ich will damit am liebsten mich gar nicht beschäftigen und das komplett ausblenden. Also das funktioniert ja so nicht, ne? Also man kann ja der Trauer nicht entgehen letztendlich.
Nee, das wünschen wir uns immer alle. Und das ist auch etwas, wenn ich Menschen begleite und ihnen das sage, die Trauer wird immer bleiben. Also da sind viele wirklich erschrecken und sagen, um Gottes Willen, wie können Sie mir sowas sagen? Und ich sage auch immer, also das, was natürlich ist, sie verändert sich. Am Anfang ist sie also jeden Tag da, 24 Stunden. Du wachst damit auf, du schläfst damit ein. Und irgendwann wird es immer ein bisschen weniger. Aber es hört nicht wirklich auf. Und ich glaube immer, es hört nicht wirklich auf, weil es auch so die Sehnsucht ist nach diesem Menschen. Und die Sehnsucht hört halt nicht auf, weil ich sie ja nicht mehr stillen kann, weil der Mensch ist einfach nicht mehr da. Und deswegen ist auch der Trauerprozess so wichtig, dass ich mir das eingestehe. Also, dass ich einfach auch wirklich, ich sage immer, es hat seinen Sinn, warum es Tränen gibt, warum die nach außen müssen und warum wir die nicht immer runterschlucken sollen. Also ich glaube, jeder kennt es und hat es vielleicht auch schon mal erlebt, dass man sich dann zusammenreißt und lieber schluckt und irgendwann hat man so einen richtig dicken Kloß. Und wenn man dann loslässt, dann merkt man danach auch, oh, das hat mir jetzt richtig gut getan. Und das haben wir verlernt. Also das, was du schon gesagt hast, wir müssen immer gut drauf sein. Wir müssen immer erfolgreicher sein, immer jünger bleiben. Und Trauer hat da keinen Platz. Und klar, das, was ich schon wichtig finde, ist, wie können wir es verändern? Wir können es eigentlich auch nur verändern, indem die Menschen, die sowas erfahren, damit offen umgehen. Und ich werde ja, wenn ich neue Menschen kennenlerne, dann werde ich immer gefragt, und hast du Kinder? Und dann sage ich immer, jein. Und dann kommt sofort so, oh, wie kann man denn jein Kinder haben? Und dann sage ich, mein Sohn ist gestorben. Und da gibt es die unterschiedlichen Reaktionen. Also dann gibt es wirklich viel, um Gottes Willen, das tut mir leid, das wollte ich jetzt nicht. Und dann sage ich, nein, alles gut. Es ist ein Teil von meinem Leben. Es gibt welche, die sofort das Thema wechseln. Dann gibt es die, die nachfragen, oh, darf ich fragen, was ist passiert und wie gehst du damit um? Und ich glaube, dass wahrscheinlich diejenigen, die wirklich das erfahren, den anderen die Angst nehmen können, indem wir offen darüber sprechen und einfach auch zeigen, es ist ein Teil von unserem Leben.
Und ich glaube, auch wenn man auf so eine Frage mit Jein antwortet, dann ist man sich ja auch bewusst, dass eventuell Nachfragen kommen. Das heißt, damit zeigt man ja schon, hey, ich bin auch bereit und ready und es ist in Ordnung, auch nachzufragen. Weil das ist, glaube ich, vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen mitnehmen, weil ich glaube, das merke ich auch oft selbst, dass halt eben die anderen Menschen so große Scheu davor haben, nachzufragen. Und ich finde es dann, denke mir, jetzt hat gerade jemand vielleicht seine Mama verloren oder den Opa, mit dem er ganz eng war. Dann stirbt dieser Mensch, das ist für denjenigen so schlimm, dass da so ein wichtiger Teil gegangen ist und dann fragt niemand nach. Und dann fällt man in so ein bodenloses Loch und keiner fängt einen auf. Aber das machen ja die anderen Menschen nicht aus Böswilligkeit, sondern einfach, weil sie Scheu davor haben. Würdest du sagen, dass man sich eben nicht scheuen sollte, nachzufragen und einfach zu sagen, hey, wie geht's dir denn mittlerweile? Warst du dabei, als deine Mama gestorben ist? Was würdest du empfehlen?
Absolut. Also das, was wirklich das Wichtigste ist, wie kann ich einen Trauernden unterstützen, indem ich wirklich da bin und indem ich immer wieder nachfrage. Weil ein Trauernder ist in dem Moment überhaupt nicht fähig. Also der nimmt selten den Hörer in die Hand und ruft jemanden an. Aber wirklich anzurufen und, warum machen das viele Menschen nicht? Weil viele das nicht aushalten können, wenn der andere dann zum Weinen anfängt. Mhm. Und der andere dann sagt, mir geht's gerade richtig schlecht. Und immer wieder, also und das ist ja auch für den Trauerprozess so wichtig, dass man immer wieder darüber erzählen kann, ja. Also wie war das beim Sterben vom Opa? Und dann kommen wieder ganz neue Aspekte, was sie wieder erzählen müssen und nochmal erzählen. Und davor haben die meisten Menschen Angst, also die Emotionen von dem anderen auszuhalten. Und ich höre oft, wenn ich immer so frage, also wirklich auch nachfrage, warum rufst du denn nicht an oder warum fragst du sie denn nicht, wie es ihr geht? Ich will das nicht immer aufreißen. Und dann denke ich mir immer, schon spannend, wie wir denken, dass wir so die Macht hätten, den anderen an den Tod von einem Angehörigen zu erinnern oder aufzureißen. Das ist ja da. Ja. Also es ist immer da.
Er denkt dran.
Natürlich. Ja. Also da muss niemand kommen und sagen, oh, jetzt habe ich dich an deinen Sohn erinnert. Nein, es muss mich niemand an meinen Sohn erinnern. Und da haben viele einfach Angst. Und Argument ist auch oft so, also denjenigen zu schützen. Und ich glaube aber immer, man will sich, glaube ich, wirklich eher selber schützen.
Glaube ich auch, ja. Dass man, weil man natürlich dann auch mit seiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert wird oder mit den Gedanken, okay, was ist eigentlich, wenn meine Mama stirbt? Ja. Das heißt, also wirklich aktiv nachfragen, weil was ja auch oft in so Situationen gesagt wird, ja, meld dich, wenn du was brauchst.
Genau, der Lieblingssatz.
Würdest du wahrscheinlich sagen, ist jetzt nicht so praktisch.
Nein, ist nicht so praktisch, sondern und zwar auch wirklich so alltägliche Sachen zu machen. Eine Bolognese-Soße kochen, hingehen, klingeln und sagen, hier. Ich habe dir was zum Essen gemacht, weil du als Trauernder nicht mehr wirklich funktionierst. Ja, also du denkst oft gar nicht mehr ans Essen oder überhaupt einkaufen zu gehen oder zu sagen, hey, ich bring deine Kinder in den Kindergarten oder ich hole sie ab, ich helfe dir im Garten oder ich mache dir den Garten, bleib du liegen. Also wirklich so alltägliche Dinge und das ist das, was ein Trauernder dann wirklich braucht. Und auch nicht dann wirklich die Angst zu haben, wenn der Trauernde sagt, hey, ich will das gerade einfach nicht. Lass mich einfach in Ruhe. dann nicht einfach diese Rückweisung persönlich zu nehmen und sich zu denken, oh okay, jetzt melde ich mich bei der gar nicht mehr, die will das ja überhaupt nicht, sondern dran zu bleiben. Weil wenn es ein Trauernder auch kann, dann guckt er ja auch gut auf sich. Dann hat er vielleicht gerade den Moment, wo er nicht drüber reden will. Und das ist auch in Ordnung. Aber wirklich zu wissen, dass immer wieder Menschen da sind, und das habe ich damals beim Tod von meinem Sohn wirklich, also wirklich auch hart eigentlich erfahren müssen, dass auf einmal Menschen da waren, die vorher nicht da waren, und die, die immer da waren, damit einfach solche Ängste hatten und Berührungsängste, dass sie dann auf einmal verschwunden sind.
Jetzt haben wir schon viel drüber gesprochen, was quasi Angehörige von Trauernden oder Freunde von Trauernden machen können. Was kann denn der Trauernde selbst machen? Also was hat dir denn damals, gerade in dieser Anfangszeit, als die Trauer noch ja, riesengroß war, du 24 Stunden damit konfrontiert warst, was hat dir damals geholfen?
Ich war damals relativ schnell in einer Selbsthilfegruppe mit Müttern, die eben auch das Ähnliche erlebt haben. Das hat mir unglaublich viel Kraft gegeben. Zum einen zu hören, hey, du bist nicht alleine. Man hat immer das Gefühl, das passiert nur dir, es passiert keinem anderen Menschen. Und das war unglaublich wichtig, auch zu hören, wie jeder ganz unterschiedlich mit der Trauer umgeht und was er erlebt. Der andere ist sofort wieder arbeiten gegangen, der andere hat sich krank schreiben lassen. Also wirklich auch mal so zu hören, okay, das könnte ich auch ausprobieren. Wichtig war für mich auch, ich habe mich dann wirklich intensiv mit dem Tod auseinandergesetzt. Ich habe, ich glaube, alle Bücher gelesen, die es darüber gab, mir Filme angeschaut, Dokumentationen, weil ich wissen wollte, wie schafft man das, damit weiterzuleben? Was bedeutet Trauer eigentlich? Also ich habe mich bis dato damit auch nicht so wirklich auseinandergesetzt. Was ist eigentlich normal? Also, weil das heißt ja immer, ja, das ist ja nicht normal, dass die immer noch nach einem halben Jahr zum Friedhof rennt. Und das war dann für mich auf einmal so, okay, jetzt muss ich muss ein Gefühl kriegen. Was ist wirklich normal? Und ich habe wirklich so gemerkt, es war unglaublich hilfreich, in dem Moment, wo ich traurig war, das auch zuzulassen. Was für mein Umfeld am Anfang so, oh, okay, jetzt sitzt sie da und weint. Und ich irgendwann gesagt habe, hey Leute, ihr müsst es jetzt nur aushalten. Das sind jetzt ein paar Minuten, aber die brauche ich jetzt einfach. Und mich nicht zu verstecken. Also das war wirklich so von Anfang an. Und auch immer wieder Menschen zu haben, die wirklich gesagt haben, hey komm, lass uns eine Runde spazieren gehen. Lass uns einen Kaffee trinken. Und auch wieder meine Ruhephasen zu haben, aber trotzdem auch wieder ins Leben rauszugehen.
Und zu wissen, dass Menschen da sind, die eben an dich denken. Du hast gerade gesagt, du hast da viel drüber gelesen, recherchiert, um so ein Gefühl zu bekommen, was ist normal. Gibt es bei Trauer sowas wie normal oder ist das eher ganz individuell?
Es ist absolut individuell. Also es gibt eben kein Normal. Ja. Und das, was wir mittlerweile auch wissen, ist, dass zum Beispiel das erste Jahr, also man redet ja immer vom ersten Trauerjahr, dass das wirklich sehr intensiv ist. Ja, also weil du einfach das erste Mal all die Dinge ohne diesen Menschen erlebst. Weihnachten, den Geburtstag, in Urlaub fahren. Und im zweiten Jahr wird's anders. Es wird nicht leichter, also das ist immer, was viele dann immer denken, aber es wird anders, weil ich kenne das Gefühl dann schon, ja. Das heißt nicht, dass mir deswegen der Mensch nicht fehlt, aber es verändert sich. Und es ist wirklich so, es geht einfach jeder Mensch komplett anders damit um. Und das, was, glaube ich, wichtig ist, also weil ja viele auch sagen, ist es jetzt nicht irgendwie krank, was die macht oder was der macht? Also für mich sind es immer so Zeichen, wenn derjenige es schafft, dass er auch nach 2, 3 oder 4 Jahren über den Tod sprechen kann, ohne dass er gleich wirklich zusammenbricht und kein Wort mehr rausbekommt, dann ist schon so ein Zeichen, okay, der oder diejenige hat es jetzt gut integriert in ihrem Leben, ja. Und dass sie am Anfang jeden Tag zum Grab laufen. Komplett normal. Also ich kriege ganz oft Anrufe von Angehörigen, die wirklich sagen, haben Sie irgendjemanden für meine Mutter, weil die geht jeden Tag ans Grab? Und dann frage ich immer, okay, darf ich fragen, wann ist denn der Papa gestorben? Ja, vor 3 Monaten. Okay, darf ich fragen, wie lange waren denn Ihr Papa und Ihre Mama zusammen? Ja, 40 Jahre. Und dann sage ich immer, ja, okay. Also vollkommen normal. Und ich glaube, das ist wirklich das, was wir so lernen müssen. Da gibt es kein richtig oder falsch, sondern jeder hat sein Tempo und jeder hat seine Art. Bei Männern ist es oft so, dass sie anfangen danach körperlich was zu machen. Also dass sie in den Sport gehen und dass sie das da wirklich rauskriegen. Männer reden nicht so gerne darüber, wir Frauen möchten gerne alles immer wieder erzählen, aber die haben ihre Art und Weise. Und deswegen sage ich immer, immer gucken, dass derjenige auch schon anfängt, irgendwann mal wieder stückchenweise am Leben teilzunehmen und da dann ein bisschen zu unterstützen.
Was sind denn deiner Erfahrung nach Anzeichen, dass man wirklich professionelle Hilfe braucht?
Also das ist wirklich, wenn ich über Wochen meine Wohnung nicht verlasse. Mhm. Ja? Also wenn ich einfach wirklich anfange, mich nicht mehr zu waschen, nicht mehr zu essen, wenn ich in dem Moment mit jemandem zum Sprechen anfange, sofort in Tränen ausbreche, wirklich auch so dieses, also ich sag wirklich, wenn der Rückzug über viele, viele Wochen passiert, dann wäre ich auch ein bisschen wachsam. Also dann würde ich wirklich gucken, okay, komme ich irgendwie trotzdem noch an sie ran oder an ihn ran? Und wenn ich da eben merke, nee, es gelingt mir nicht, dann wirklich so versuchen, ob derjenige sich nicht auch professionelle Hilfe holen möchte.
Jetzt habt ihr mit eurer Stiftung, die AETAS Kinderstiftung, ja eine Lücke geschlossen eigentlich, weil ihr mit dieser Stiftung auch Kinder und Jugendliche betreut, die zum Beispiel ein Geschwisterkind verloren haben oder einen Papa. Wie gehen denn Kinder mit Tod um, mit Trauer?
Also Kinder sind in der Regel wirklich sehr offen dafür. Die haben immer noch auch eine schöne Fantasie. Kinder haben nicht so die Berührungsängste. Also das merken wir immer, wenn wir Abschiede machen mit den Toten, sind die Kinder in der Regel immer die Ersten, die dann an ihr Geschwisterkind hingehen und es gleich anfassen.
Das wäre gleich meine Frage, wenn ich da kurz einhaken darf, weil ich mir vorstellen kann, dass viele Eltern denken, oh Gott, ich kann doch nicht jetzt meinen Kindern den toten Opa oder das tote Geschwisterkind zumuten. Dann ist es ja traumatisiert und hat Albträume ihr Leben lang. Das ist nicht so.
Genau, das ist immer, was wir dann hören. Um Gottes Willen, nein, die Kinder bringen wir nicht mit, weil sie werden ja dann traumatisiert. Wir versuchen immer, die Angst zu nehmen, indem wir auch sagen, okay, der Opa war eine wichtige Bezugsperson, ja, oder der Bruder, die Schwester, der Papa, also brauchen wir nicht drüber reden. Und wir sagen auch immer, okay, also der Tod gehört dazu und derjenige ist jetzt tot. Was wollen Sie denn dem Kind erklären? Weil oft passiert dann, wenn Sie die nicht zum Abschied mitnehmen möchten, dass Sie die auch nicht zur Beerdigung mitnehmen möchten. Und dann ist immer die Frage, okay, dürfen die dann irgendwann mal ans Grab oder so? Ja, das machen wir dann schon, aber irgendwann später. Und dann ist immer so, okay, was erklären Sie dann? Also was ist dann in dem Grab? Weil oft kommt so das Argument, nein, wir haben unseren Kindern erklärt, der Opa ist jetzt im Himmel. Okay, schöne Vorstellung und ist auch in Ordnung. Also da hat jede Familie ja ihren Glauben oder ihre Vorstellungen. Und jetzt gehe ich an ein Grab und was erkläre ich denn dann? Also was ist da? Und dann fangen viele erst an zu überlegen und wir sagen auch, es ist so wichtig, die Kinder da Schritt für Schritt auch mitzunehmen, ja, also dass sie genau sehen, was passiert jetzt mit dem toten Körper und auch wirklich sie begreifen zu lassen, dass derjenige jetzt wirklich tot ist, also ja. Sie selber dürfen das sehen, der atmet nicht mehr, er sieht anders aus, er ist kalt, das, was wir Erwachsenen auch brauchen, brauchen die Kinder ganz genauso. Und deswegen ist es wichtig, wenn man Kinder mit einbezieht, sie auch gut vorzubereiten. Also auch zu sagen, okay, was bringt der Tod mit sich? Die Veränderungen, blaue Lippen, blaue Fingernägel, vielleicht hatte jemand einen Unfall. Das sind Verletzungen, die wir natürlich gut versorgen, dass man die jetzt nicht so sieht. Aber da wirklich als gutes Vorbild voranzugehen und somit auch die Angst zu nehmen. Mhm. Und Kinder sind da. Also ich sag's immer wieder, das ist so berührend, wenn Kinder mit dabei sind, weil die in der Regel auch immer die Fragen stellen, die Erwachsene sich nicht trauen zu stellen. Mhm. Und Eltern dann wirklich auch, und sonst würden wir es nicht seit so vielen Jahren machen, danach unglaublich dankbar sind, dass sie das gemacht haben, weil das jetzt sowas Normales ist. Es ist nicht mehr dieses Tabuthema, die Eltern müssen nicht mehr flüstern zu Hause, wenn sie über den Verstorbenen reden, sondern die Kinder erzählen dann auch immer, wie das war und durften einfach wirklich Teil davon sein.
Das heißt, da steckt jetzt so viel drin. Zum einen, also wichtig, Kinder nicht auszuklammern, wenn es um Tod geht, sondern die da einzubeziehen. Und man überfordert sie auch nicht, wenn man sie darauf vorbereitet, weil der Tod, wir haben es vorhin schon mal gesagt, ist ja was Natürliches. Also das wird uns alle irgendwann bevorstehen. Und gilt bei Kindern auch, also wenn die trauern, gilt da auch, dass man einfach da schon ein wachsames Auge haben sollte, immer mal wieder auch aktiv das Gespräch mit dem Kind suchen sollte. Wie geht's dir denn jetzt damit? Vermisst du den Opa manchmal? Oder kommen Kinder eh von selber dann mit den Fragen? Also wie geht man da am besten mit um?
Also sowohl als auch. Das ist bei der AETAS Kinderstiftung sind es ja wirklich traumabelastete Kinder, also wo es wirklich nach Suizid ist oder Unfall. Und wo wir wirklich innerhalb von 24 Stunden vor Ort sind, damit eben Kinder nicht später irgendwelche psychischen Belastungen bekommen. Und da wird viel mit den Kindern darüber gesprochen, also auch genau, wie sie damit umgehen, wie sie das erleben. Und da werden dann die Eltern mit einbezogen. Also die Bezugspersonen sind immer unglaublich wichtig, auch Lehrer, also alle, die da mit den Kindern zu tun haben. Und bei Kindern ist es oft so, die kommen wirklich von selber. Aber es ist schon wichtig, da auch ein Auge drauf zu haben. Also man darf schon auch Fragen stellen. Und das ist ja das, was die AETAS Kinderstiftung macht. Da wirklich die Eltern auch oder die Bezugspersonen wirklich zu unterstützen und ein Auge auf die Kinder auch zu haben.
Du hast vorhin gesagt, also keine Scheu davor, Kinder mitzunehmen, wenn man den Toten nochmal sieht, nochmal sich verabschiedet. Würdest du sagen, das gilt auch ab jedem Alter oder würdest du sagen, nee, ich würde das wirklich erst ab 3, 4, 5 machen?
Nö, das gilt ab jedem Alter.
Ich glaube, das ist gerade wirklich eine große Erleichterung, weil tatsächlich, ich hätte jetzt, also ich habe selber eine kleine Tochter, wenn irgendwann mal jemand stirbt, ich hätte auch nicht gewusst, wie, ja, überfordere ich sie damit. Ich kann mich erinnern, ich war früher auf einer Klosterschule und da ist dann ein Frater, also es waren keine Pater, sondern diesen Frater, es war so eine französische Geschichte und da ist einer gestorben und den durften wir anschauen, da war ich glaube ich 10 oder 11. Und ich fand das überhaupt nicht schlimm. Also das hat mich in keinst, ich habe da nie Albträume gehabt, gar nicht, sondern das war ganz klar zu spüren, dass der Mensch nicht mehr da ist, auch wenn der Körper da noch liegt. Musste ich jetzt gerade dran denken, ja, dass das tatsächlich diese Angst, die man immer hat, oh Gott, und wie ist es für die Kinder? Ich glaube, für Kinder ist es noch viel natürlicher und normaler, weil die noch nicht mit diesen ganzen Schranken im Kopf groß geworden sind wie Erwachsene, ja. Und für die ist der Tod noch kein Tabuthema.
Absolut. Also das ist wirklich auch das, was wir erleben. Und wir werden ja oft gefragt, oh, ab welchem Alter darf ich denn die Kinder mitnehmen? Klar, es kommt immer drauf an, also wer ist gestorben, was für einen Bezug hatte das Kind wirklich zu demjenigen. Und es gibt natürlich auch Eltern, ich sag jetzt, die ein Kleinkind haben, halbes Jahr alt oder so, die einfach sagen, nee, uns ist es lieber, also wir brauchen jetzt da den Raum für uns und auch die Zeit, dass sie dann eben sagen, nee, das Kind lassen wir zu Hause, vollkommen in Ordnung, ja. Oder auch genauso zu sagen, es kommt die Patentante mit, die sich dann drum kümmert, damit die Eltern eben dann auch ihre Zeit haben, weil eben der Papa von der Mama gestorben ist oder so. Aber es gibt jetzt wirklich, also es ist noch nie passiert, dass wir zu irgendjemandem gesagt haben, oh nee, ihr Kind ist zu klein, bringen Sie es bitte nicht mit. Sondern wenn das für die Eltern passt und wenn die sagen, nee, die war jetzt immer mit dabei, die war im Krankenhaus mit dabei. Warum soll sie jetzt nicht auch beim Abschied oder bei der Beerdigung mit dabei sein?
Jetzt gibt's ja Tode, die kommen sehr überraschend, wie bei einem Unfall. In deinem Fall, du hast vorhin gesagt, du wusstest 4 Wochen vor der Geburt, dass dein Kind nicht überlebensfähig ist. Kann man sich auf sowas vorbereiten?
Nicht wirklich. Also man kann sich darauf vorbereiten, weil man weiß, also da weiß man wirklich, es wird jetzt kommen. Ja. Ich sag immer, also ich bin dankbar, dass wir es vorher wussten, weil sonst wären wir mit einem Notarzt in irgendeiner Klinik gelandet und dann wäre alles plötzlich gewesen. Das ist auch so, wie wenn Menschen eben im Sterben liegen, dann weiß man, okay, in den nächsten Stunden kann es passieren, dass dieser Anruf kommt. Es ist natürlich komplett was anderes, als wie wenn ich mich morgens von meinem Mann verabschiede und dann kommt der Anruf, er ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Also insofern gibt es schon so ein bisschen, dass ich mich darauf vorbereiten kann, was jetzt aber vom Schmerz her das nicht anders macht. Was es vielleicht anders macht, ist, bei einem plötzlichen Tod kommt dieser Schock mit dazu. Ja. Und der ist natürlich relativ unterschiedlich, wie lange der dann bei den Menschen wirklich anhält. Und insofern ist es ja, kann man es vorbereiten nennen? Wahrscheinlich ist es so. Also ich bin doch anders vorbereitet, wenn ich weiß, derjenige wird jetzt dann in der nächsten Zeit sterben.
Und jetzt ist es ja auch so eben bei gerade Oma, Opa ist vielleicht schon eine lange Krankheit oder der ist schon 95 und man weiß, okay, da geht es dann demnächst zu Ende. Man sagt ja immer, ja, man sollte dann nochmal alles klären oder unausgesprochene Sachen vielleicht also so bereinigen. Würdest du das auch empfehlen? Also, dass man wirklich nochmal alles klärt, soweit das natürlich auch möglich ist, ne? Oder ist es am Ende des Lebens dann nicht mehr entscheidend?
Also ich glaube, für wen ist es entscheidend? Also wir hören natürlich viele Geschichten von den Angehörigen. Für manche Sterbenden ist es entscheidend. Also die dann wirklich auch vielleicht jahrelang keinen Kontakt mehr zu irgendeinem der Kinder hatten und die wirklich am Sterbebett sagen, bitte holt mir nochmal meinen Sohn oder meine Tochter. Da merkt man dann eben, das braucht derjenige, um wahrscheinlich gehen zu können. Und es gibt natürlich die, die hier bleiben, die für sich selber einfach so merken, Mensch, da gibt's einfach was, das will ich meiner Mama einfach wirklich nochmal sagen. Und wenn dieser Impuls da ist und ich die Möglichkeit habe, es ist natürlich schön, dass ich das machen kann. Für manche ist es dann aber auch in Ordnung, dass sie so für sich selber einen Frieden schließen, weil sie vielleicht dann beim Sterben dabei sein konnten, ohne dass die Dinge ausgesprochen wurden, sondern weil sie vielleicht die letzten Tage oder Stunden einfach unglaublich friedlich erlebt haben.
Also wir sehen schon, es ist einfach ein komplett individueller Prozess, sowohl der Trauerprozess als dann auch der Sterbeprozess. Und Nicole, die AETAS Kinderstiftung kümmert sich eben um Kinder und Jugendliche. Es geht vor allem um, ja, wenn die einen traumatischen Tod von Angehörigen miterlebt haben. Die Beratung ist kostenlos. Das heißt, wenn es jetzt jemand hört und sagt, ja, bei mir ist jetzt zum Beispiel der Vater des Kindes gestorben, das ist jetzt aber schon 3 Jahre her. Kann man da eure Hilfe trotzdem noch in Anspruch nehmen oder seid ihr wirklich bei den Akutfällen?
Also wir sind ein Kriseninterventionsteam, also das heißt wirklich in dem Moment, wo es akut ist, sind wir vor Ort. Aber natürlich ist es so, wenn jetzt jemand sagt, ich habe Sorge um mein Kind, da ist es jetzt 3 Jahre her, immer anrufen, dann gibt's natürlich eine Beratung und dann schaut wirklich das Team von der Kinderstiftung, okay, wo finden wir vielleicht einen guten Platz, was braucht das Kind jetzt wirklich? Also die klären dann wirklich erstmal ab, was sind wirklich so die Herausforderungen oder was für Unterstützung braucht das Kind jetzt?
Nicole Rinder von der AETAS Kinderstiftung, ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch.
Ich sag vielen Dank.
Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.